Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Salih. Diese Folge ist mal wieder ein echtes Gesamtpaket. Ein bisschen wie ein Full Package für Körper, Geist und Gesundheit. Denn heute geht es nicht nur um klassische Longevity oder Prävention, sondern um ein Konzept, das noch einen Schritt weiter geht. Fullgevity. Was genau steckt eigentlich dahinter? Und warum spielen dabei nicht nur medizinische Faktoren, sondern auch Freunde, Sinn und zwischenmenschliche Beziehungen eine so zentrale Rolle? Genau das schauen wir uns heute genauer an.
Experte der Woche.
Ich habe heute Guido Axmann zu Gast. Er ist Mediziner, Unternehmer und Triathlet mit Stationen unter anderem am UKE in Hamburg, an der Charité in Berlin und am AKH in Wien. Als wissenschaftlicher Berater im Bereich Präventions- und Anti-Aging-Medizin beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie wir Gesundheit nicht nur verlängern, sondern wirklich ganzheitlich leben können. Und genau darüber sprechen wir heute. Guido,
Hallo.
Sehr schön, dass du hier bist. Bei mir, bei Nexus Precision Diagnostics, meinem neuen Hauptjob, den ich mache. Vielen Dank, dass du in meine Räume gekommen bist.
Ist mir eine große Freude. Es war eine Freude, hier runterzufahren. Ich hatte entspannt Zeit, bin ganz in Ruhe gefahren und danke, dass ich hier sein darf.
Wir steigen einfach direkt ein.
Ja,
Du hast für mich ein Wort neu geprägt und das nennt sich Fullgevity.
Oh ja, es ist eigentlich ja ganz banal und ist auch eigentlich ja kein richtig schönes Wort, aber Longevity ging mir, wie wahrscheinlich uns allen, so ein bisschen auf den Keks. Wie gesagt, mit einer ganz hohen Dankbarkeit, dass Longevity mal so aus der semantischen Taufe gehoben wurde, weil es, glaube ich, die gesamte Branche, Industrie, Heiler und alle zusammengebracht hat. Und jetzt merkt man aber, dass natürlich der semantische Fokus auf Long nicht passt. Das heißt, machst du mal Longevity, aber ich meine Healthspan und nicht Lifespan. Und das war ein langes Intro. Ja. Und dabei geht es mir ja nicht mehr um Healthspan, sondern für mich ist Gesundheit Mittel zum Zweck.
Ja.
Es hört sich ein bisschen hart an, aber es ist wie Vermögen. Man nimmt Geld, um es auszugeben.
Ja.
Man hat nicht Geld des Geldes wegen und man hat nicht Gesundheit der Gesundheit wegen. Und diese Gesundheit einsetzen zu können, ein volles Leben zu führen, deswegen Fullgevity.
Ja.
Das ist tatsächlich noch nicht so viel benutzt, deswegen ist es irgendwie ganz erstaunlich. Ich finde, es trifft es aber dann doch mal in einem Wort. Also geht um ein Leben voller Vitalität.
Deine Partnerin Andrea Gartenbach war ja auch hier gewesen und wir haben es kurz angerissen. Ich habe es aber das erste Mal wirklich von dir gehört. Und dachte, jetzt frage ich mal das Orakel selbst, was denn das Wort bedeutet und woher es entstanden ist. Aber du hast es gut beantwortet. Du sagst auch immer, dass Freude ein ganz wichtiges Element ist. In welchem Kontext siehst du das?
Ja, also nochmal Fullgevity, wenn wir das runterbrechen, sehe ich so irgendwie drei Komponenten. Also es gibt eine Komponente, die kannst du auch überschreiben mit Inner Peace oder Inner Calm oder wie du es nennen willst. Du brauchst, glaube ich, eine mentale Gelassenheit oder einen mentalen Zustand, der dir überhaupt erlaubt, die anderen Dinge zu tun. Da komme ich gleich zu, wo da die Freude reinpasst. Zweite Seite ist, du brauchst irgendwie was von Energie oder Performance. Du musst eine Leistungsfähigkeit hinkriegen, ob das jetzt mentaler Natur ist, geistiger Natur oder auch körperlicher Art. Und dann musst du ja eigentlich noch, um ein geiles Leben zu haben, das Ganze auch in irgendwelche Erlebnisse übersetzen. Also nur inner Calm, toll, ja, bist du irgendwie gleichmütig immer da. Nur Energie, auch toll. Nur inner Calm plus Energie, auch schon toll. Aber wenn das nicht, so sonst wie so ein Auto, das nicht gefahren wird, sondern das steht halt rum und dreht vielleicht auf der Stelle, aber es ist, du willst ja was erleben. So. Und das ist für mich dann die Experience am Ende. Und das zusammengebracht, das finde ich, könnte ein schönes Leben machen. Und das ist natürlich hochindividuell. Ne? Jeder hat andere Ideen, was das heißen soll. Freude ist für mich eine andere Begrifflichkeit, um nicht irgendwie von Vergnügen zu sprechen. Vergnügen ist oft sehr kurzlebig, zielt eher auf diese kurzfristigen Gratifikationen, ist eher eine kompensatorische Art. Oft Leute, die nicht fulfilled sind, die suchen halt Vergnügen, Pleasure, Pleasure Seeking. Das ist das ist meistens mit einem Rebound versehen. Also wo du viel Pleasure hast, kommt die Depression meist hintenrum. Oder sag ich mal, das dicke Eis führt dann doch zu Bauchschmerzen oder zu anderen Problemen. Ja, also will nicht sagen, dass das Eis schlecht ist, aber dieses Pleasure Seeking ist es meist nicht. Aber für mich ist Freude die Abwesenheit von Angst. Und das ist spannend. Können wir vielleicht, wenn du magst, noch ein bisschen drauf rumreiten.
Ja, gerne. Mach ruhig weiter. Also lass uns über Angst reden.
Ja, also wo kommt die Angst her? Ich glaube, wieder mal ganz simpel runtergebrochen. Wir haben sehr pauschal oder sehr plakativ, manchmal hilft das ja, wir haben eigentlich so zwei Motivationen als Menschen. grundsätzlich. Wir haben die Freude oder die Inspiration oder die, um nicht zu sagen, Liebe. Also wir machen was, weil es geil ist. Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier, weil es mich inspiriert, mit dir zu reden. Ich kriege da nichts für, ich gebe dir nichts, du verkaufst mir nichts, ich muss es nicht machen und so weiter. Das ist Freude. Und dann gibt es die andere große Motivation, die ist meistens Angst. Das kann alles sein. Und manchmal kann man es auch nicht trennen. Ne? Es gibt die Leute, die sind sehr hingebungsvoll ihrem Job verpflichtet, aber manchmal liegt da eine Angst drunter, dass es nicht reicht, dass es nicht genug ist, dass ich unsicher bin, dass ich dies und jenes tue, dass ich nicht genug Kunden habe und so weiter. Also kann ich mit der Motivation der Angst hier sitzen und sagen, oh, ich brauche mehr Reichweite und irgendwas. Das wäre die Angstseite. Oder ich bin hier mehr aus dem Motiv, dass ich hier was vielleicht beibringen kann. Und du kannst, da wo Freude ist, kann keine Angst sein. Da wo Angst ist, ist in der Regel keine Freude. Die beiden schließen sich so ein bisschen aus. Das ist so ein bisschen wie schwanger oder nicht schwanger oder und Tag und Nacht. Und dementsprechend willst du eigentlich in einem angstfreien Motivationszustand sein. Du wirst immer wieder in die Angst reinrutschen.
Ja.
Aber natürlich ist das am Ende des Tages nicht wesentlich befriedigend. Und zum anderen natürlich auch, jetzt wenn wir Gesundheit sprechen, natürlich das immer der Sympathikotonus, der, wo die Angst meist darunter liegt. Ne? Das ist ja immer am Ende ist es ja immer die Angst vor irgendetwas oder die imaginierte Angst, etwas entweder zu bekommen, was man nicht haben will, sprich Krankheit oder Gerichtsvollzieher oder so immer. Oder den Ärger des Partners. Und auf der anderen Seite ist es der Wunsch, etwas zu bekommen, was man nicht hat. So, und das hält dich dann in diesem Jojo.
Ja, also viele haben ja wirklich die Angst oder die Sorge, um mal ein anderes Wort zu bemühen, dass sie selber nicht genug sind. Und wie schaust du da drauf?
Na, da fängt es eigentlich mit an. Ne? Du kommst hier in diese Welt als kleines Baby und denkst dir so, geiler Scheiß, was ist das alles? Alles neu, wie so ein Alien, verstehst nichts, versuchst dir abzugucken und irgendwann verstehst du so die ersten, na, so nennen die das, die nennen das Toaster und Kaffeemaschine und so und Mikrofon und dann fangen sie an, dir zu erzählen, dass du, so wie du bist, nicht gut genug ist. Ne? Also es fängt an, dass man sagt, pass mal auf, wenn du jetzt nicht deine Schuhe schnell zumachst, dann kommt deine Mama mit dir zu spät in die Kita und dann kommt Mama nicht zur Arbeit und dann gefährdest du dich und andere. Das heißt, du lernst sehr, sehr früh, wenn du so bist, wie du bist, bist du gefährlich für dich und andere. Das geht die ganze Zeit, das geht in der Schule und so weiter. Und das ist natürlich ein probates Mittel, um Leute zu einem gewissen Verhalten zu bringen. Deswegen ist das mit Methode Angst ist immer ein Instrument der Herrschenden. Ich muss Angst machen dem Volk, dann folgt es mir. Angst vor dem bösen Wolf, dann bauen wir Zäune zusammen. Und wenn ich der Zaunbauer bin, dann hören die mir zu. Und genauso machen das alle anderen. Wenn deine Eltern wollen, dass du dich bewegst, dann sagen sie, komm, jetzt hau rein. Wenn nicht, dann kriegst du kein Taschengeld oder was auch immer. Also das heißt, die Angst wird in den Raum gestellt und wird dir suggeriert, dass wenn du dich jetzt nicht so verhältst, wie ich es gern hätte, ist nicht in Ordnung. Und so lernt, eigentlich von klein auf lernst du, dass das alles, so wie du bist, nicht genug ist. Du wolltest da irgendwie eigentlich Gitarre spielen und ist aber nicht gut genug, dann musst du diese Ausbildung machen und so. Und da ist jeder, der Einzelne ist ein bisschen freigeschaltet und ein anderes halt etwas mehr fremdbestimmt. Aber eigentlich sind alle auf dem Spektrum, egal wie selbstdeterminiert jemand unterwegs ist. Meistens ist es trotzdem auch irgendwie wieder ein Void darunter, der sagt, Mensch, ich bin doch vielleicht nicht gut genug und die Million auf dem Konto würde mir vielleicht helfen, meine Unzulänglichkeit auszugleichen, weil ich dann wenigstens eine dicke Karre fahren kann oder so. Also meine Generation fuhr noch dicke Autos, die jetzige Generation hat vielleicht irgendwie einen geilen Post gemacht und deswegen entsprechend viele Follower oder so.
Also was das Geld angeht, gibt es ja schöne Studien. Es ist immer das Doppelte, was du nicht hast.
Ja.
Und viele, jetzt um dein Beispiel zu nehmen, irgendwie, wenn ich eine Million habe, dann geht es mir besser und dann habe ich es geschafft. Aber sobald die Menschen die Million haben, sagen sie, zwei. Ja, und mit den zwei werden es dann vier. Und dieses ständige Hinterherhecheln ist auf der einen Seite eine Triebfeder, um produktiv zu sein und auch kreativ zu sein. Auf der anderen Seite hemmt es natürlich sehr, weil das sehr belastet.
Auch da siehst du wieder, ne? Du kannst die Million ja easy verdienen aus der Liebe heraus, indem du einen geilen Service machst für die Welt. Die Leute sind dankbar, aus Dankbarkeit geben sie dir dein Honorar. Das investierst du in deine Fähigkeiten, machst noch mehr Service und so kriegst du eigentlich eine Spirale hin, die sich nach oben dreht. Mehr Service, mehr Dankbarkeit, mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung, mehr Wertschätzung, mehr Kohle, mehr Ausbildung und so weiter. Also das siehst du auch einzig, das sind nicht alle Menschen, aber einige gibt's davon. Die sind, denen ist dann auch ein bisschen egal, ob eine Million oder zwei auf dem Konto sind, weil das ist eigentlich nur eine Form der Dankbarkeit, dass sie wieder einsetzen. Dann gibt's aber natürlich dieses Angstmotiv. Ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich vielleicht über meinen sozialen Status das ausgleichen. Mhm. Und dann ist die Karre des Nachbarn natürlich immer geiler als die eigene. Ja. Und dann geht's los. Dann bin ich im Comparison, dann vergleiche ich mich, ja, und dementsprechend jage ich diesem Spiel dann immer hinterher. Dann ist diese Million einfach nur Angst motiviert. Und dann wird es fast zum Selbstzweck, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Dann wird Geld plötzlich ein Zweck in sich. Dann ist es keine, mhm, keine Energiequelle mehr für irgendwas, wo man seine Ideen mit erfüllt oder umsetzt, sondern es ist ein Ausgleich eines nicht gefühlten Selbstwertsgefühls, mhm, und den kann man halt durch Geld leider nicht ersetzen. Deswegen fühlen die meisten sich dann noch elendiger, deswegen glauben sie dann noch mehr zu brauchen, um sich dann noch elendiger zu fühlen, eigentlich noch mehr zu brauchen. Und das hört leider nicht auf, so, weil am Ende kann das nicht auffüllen.
Ja, jetzt ist das Finanzielle nur eine Triebfeder. Gibt ja verschiedene andere Sorgen oder Ängste, die einen belasten. Also ich sehe nicht gut genug aus, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu fett.
Nicht intelligent genug,
bin ich
eloquent zu dumm, genug.
Genau. Wie kommen wir raus aus diesen ständigen Selbstzweifeln?
Naja, das ist, glaube ich, Watzlawick, oder, ne? Dieses allein, dich zu vergleichen, ist der Anfang des Ganzen. Also ich glaube, wenn du mal wirklich begreifen würdest, dass du als einzigartiges Wesen einzigartig bist. Einzigartig heißt, du bist schon der USP. Du musst dir keinen suchen.
Ja.
Die meisten Leute versuchen, eine schlechte Kopie von jemand anders zu sein. Und das ist natürlich der brutale Tod. Die sehen irgendjemanden und wollen dann irgendwie so sein, so aussehen, so was auch immer. Ja? Und dieser Kopieversuch ist das Frustrane. Du kommst da raus, indem du wirklich kapierst, du bist einzigartig. Und damit hast du wieder einen Abdruck, auch ein einzigartiges Hierarchie an Skills und an Values. Mit Value meine ich nicht Wert im Sinne von Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit, sondern meine ich sowas wie, ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen sehr hohen Wert auf Fitness, ja, Gesundheit, Fitness. Das war schon lange so, ist aber jetzt auch über die Zeit nochmal wieder verstärkt. Das heißt, ich interessiere mich da wirklich für. Also mich musst du nicht irgendwie dazu bringen, dass ich das lese. Ich mache das und ich mache meinen Sport und ich habe da Freude dran. Das ist kein Problem. Es ist zwar hart, aber es ist kein braucht keine externe Motivation, um das zu tun. Ja, und diese Einzigartigkeit, wenn du die hervorbringst, wenn du dein Ding machst, dann hast du auch die Angst nicht. Die Angst ist immer das Gefühl, eigentlich wie so ein Feedback-Mechanismus sagt dir die Angst, du lebst nicht das Leben, das du leben solltest oder wolltest. Mhm. Das sagt die Angst ja eigentlich. Und wenn du darauf hörst, dann kannst du wieder das einringen. Wenn nicht, dann musst du es erstmal versuchen zu kompensieren. Das machst du dann auch, bis du dann irgendwann in einer Depression oder was auch immer landest oder eine Angststörung oder in irgendeiner Intoxikation von irgendwelchen Substanzen, weil du glaubst, du kannst das damit lösen. Also ich sage einfach, du selbst, das alte, ne? Orakel, erkenne dich selbst, ist der Weg daraus.
Wie schaffen wir es? Weil das ist ja
Don't
so
try to be special. Dieser ganze Bullshit, sei special und finde dein USP, ist irreführend, ist Quatsch. Sei einfach du, der du eh bist.
Und dass jeder
und mach einfach dein Ding.
Aber wenn jeder speziell ist, ist man ja.
Ist man ja.
Genau.
Alles, was dich versucht, special zu sein und deine Positionierung zu finden, ist leider meist eine Verzerrung von dem Ganzen.
Wie schaffen wir es denn auch jetzt längerfristig? Angenommen, wir sind ausgebrochen aus dieser Negativspirale und das ist extrem schwer, ja, aber also ich glaube auch inklusive dir. Ja,
ich reihe mich voll ein, ne? Ich rede nicht über anderen. Immer mit
in permanente Selbstzweifel.
Absolut. Ja,
das hättest du besser machen können, hättest du schneller schwimmen können, schneller auf dem Rad. Wenn wir jetzt in Richtung Fitness denken, ja, oder schneller laufen. Wie kommen, wenn wir einmal ausgebrochen sind aus dieser Spirale, wie können wir es denn langfristig schaffen, unsere Energie mental wie auch körperlich hochzuhalten?
Also nochmal vielleicht von der Reihenfolge. Ich glaube, einige wissen ja schon sehr früh, was so ihre Werte oder ihre Ausrichtung ist. Die wollen von Anfang an Gitarrist werden oder Sänger oder Pianist und die üben und machen und tun. So, da ist es relativ klar. Die meisten von uns wissen das irgendwie nicht. Wir haben eine gewisse Multibegabung, wir können halt verschiedene Sachen, da ist es nicht ganz so klar. Dann rennen wir noch meist zur Schule, da wird uns erstmal irgendwie alles aberzogen an Originalität, sondern da müssen wir alles Gleiche lernen, in derselben Klasse sitzen, alle so, da verlernst du mal alles, was du irgendwie gebrauchen könntest für dieses Leben. Und da musst du dich erstmal wieder finden. Und ich glaube, das ist schon ein gewisser Reflexionsprozess, wie du das löst, ob du das durch Reflexion machst, am Ende lebt sich dein Leben eh. Also selbst wenn du es nicht dir bewusst machst, kommt eh das raus. Aber du findest eigentlich das, was dich umtreibt, in deinen Taten, nicht in deinen Gedanken und Worten und in den Büchern und Reflexionen, so nach dem Motto, wer will ich sein, sondern in dem, was du tust. Wofür gibst du dein Geld aus? Worüber denkst du nach? Worüber sprichst du, wenn du auf einer Party bist? Was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie? Mhm. Ne? Wo denkst du nach, wo liest du, wo bildest du dich? Ja? Daran erkennst du in Regel, was dich interessiert. Mhm. Ja? Und das können alles sein. Es kann Familie sein, das kann Business sein, das kann Finance sein, das kann verschiedenste Sachen sein, die in deinem Ranking irgendwie wichtig sind. Und mhm. wenn du die erkennst oder stärker reflektierst, dann bist du noch viel bewusster in dem Ganzen. Ja? Du mhm. weißt einfach, das ist für mich jetzt wichtig. Und dann machst du das, was du da machst und machst es einfach besser. Und dieses Vergleichen nach oben hin, ne, deine Frage war ja, wie komme ich da raus, dass ich nicht mich immer dauernd minderwertig fühle? Ja. Das Beispiel. Mich hat meine Grundschullehrerin in der 4. Klasse gefragt, ob ich ihren Erstklässlern nicht Mathe-Nachhilfe geben könnte. Hm. Da dachte ich, geil. Ja, kann ich machen. Ich war 10 und habe ab 10 den 6-Jährigen Mathe-Nachhilfe gegeben. Das habe ich mein Leben lang dann gemacht, also das später dann nicht mehr. Ja. Aber ich habe gelernt, ich war für die 6-Klässler hilfreich, also da konnte ich Mehrwert liefern. Natürlich konnte ich den drüber, ich war auch kein Genius in Mathe, ich war einfach nur gut und konnte denen was bieten. Wahrscheinlich war ich sogar besser für die als Lehrer, als der Mathematikstudent oder der Professor, weil ich war viel näher dran.
Ja.
Und das hat sich irgendwie so fortgesetzt. Ich kann denen, die sozusagen das noch nicht so können, denen kann ich wirklich einen Mehrwert bieten. Und die sind dann auch dankbar und jetzt heute, die bezahlen mich auch.
Ja.
Zum Beispiel das Thema Fitness-Performance spielt bei uns in der Praxis eine große Rolle.
Mhm.
Aber könnte ich jetzt einen Superathleten coachen? Nee, der kann mich coachen. Mhm. So, aber ich habe genügend von unseren Kunden, die da auf dem Gebiet was von mir lernen können und von uns lernen können.
Ja.
Und dementsprechend fühle ich mich da nicht schlecht, weil ich habe ja immer den Reward, dass jemand sagt, Mensch, danke.
Ja.
Wenn ich dann natürlich denke, ich würde auch gern so sein wie der Professor da, dann habe ich wieder das Dilemma.
Ja.
So, und ich werde natürlich irgendwann Cutting Edge sein, wenn ich denn das einfach nur weiter betreibe.
Das stimmt.
Und wenn jeder sein Ding macht und da einfach immer besser wird, dann hat er nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich mich dann vergleiche mit jemandem, zu dem ich heraufschaue, ihn sozusagen erhöhe und mich dann schlecht fühle.
Mhm.
Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe früh gelernt von einem meiner frühen Coaches, der hat, klar, Amerikaner, die haben das irgendwie, glaube ich, meistens schneller so ein bisschen auch semantisch gepackt. Das Thema Gratitude. Und da dachte ich anfangs auch erst, ja, so ein bisschen künstliche Dankbarkeit, das ist es natürlich nicht. Aber wenn du wirklich anfängst, für Dinge dankbar zu sein, also wenn du das, oder umgekehrt, ich sage mal nicht dankbar, weil sich das so ein bisschen, das finde ich im Deutschen klingt ein bisschen, aber wenn du das schätzt, was du hast,
ja,
und nicht immer auf das guckst, was du nicht hast, damit fängt das an, dass du mehr von dem bekommst. Also so ein bisschen so, das Geld fühlt sich dort wohl, wo schon was ist. Oder man hat früher gesagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen oder so ähnlich, ne? Und, oder so, ich weiß nicht mehr, wie so ähnlich. Aber, und so ist es auch irgendwie. Wenn du siehst und dankbar bist für deine Freunde, dann hast du mehr gute Freunde. Wenn du immer schon denkst, ich hätte auch gern andere Freunde, dann hakt das. Und ich glaube, diese Kombination aus, mach dein Ding, werd da automatisch besser, weil du willst es besser werden. Ja. Du progressierst einfach über die Zeit, nicht weil du besser sein willst, sondern weil du einfach besser wirst. Ne? Mathematik in der 4. Klasse, dann gehst du in die 5. und in die 6. und natürlich automatisch rutschst du weiter. Und dann sei noch dankbar für das, was du hast. Wenn du dann jedes Mal sagst, ah, diese scheiß Erstklässler, die will ich nicht unterrichten, ich will lieber die Leistungsschüler unterrichten, dann hast du schon wieder einen Stress. Und so habe ich dann einfach das einfach hochziehen können. Das kann jeder. Egal, wo er steht.
Ich bin großer Freund von Dankbarkeitsritualen. Ich habe ich habe es im Podcast schon mal gesagt, morgens ein Ritual. Ich habe die Augen noch zu, bin aber schon wach und habe so ein Dankbarkeitsritual, was bei mir abläuft und ich meist dankbar bin, erstmal, dass ich wach geworden bin,
ja,
dass vielleicht an dem Tag nichts wehtut. Und dass es meiner Familie gut geht. Und das sind so die ersten drei Gedanken. Und mit diesem positiven Gefühl die Augen aufzumachen, ist einfach fantastisch.
Und vielleicht darf ich bei Dankbarkeit noch was anfügen. Wir sind natürlich schnell dankbar für die tollen Sachen, die wir als potenziell positiv sehen. Das ist natürlich ein Trap. Also du bist dankbar, hier sein zu können, um es mal so zu formulieren.
Ja, genau.
Ja, du wachst auf und denkst dir, was für ein geiler Scheiß. Another beautiful day in fucking paradise. Ja, also du darfst auf diesem Abenteuerspielplatz noch einen Tag spielen. Wie geil ist das denn? Natürlich fällst du an dem Tag von einem Gerüst. Natürlich kriegst du aufs Maul. Natürlich ist das nicht alles schön, aber das willst du eigentlich in dein Dankbarkeit inkludieren. Danke, dass ich diese Erfahrung mache, weil wie du weißt, in deinem Leben waren es eher die schmerzhaften, eher die schwierigen, waren die lehrreichen. Und du brauchst beides. Du brauchst dieses... Du wächst an der Grenze von Support und Challenge.
Mhm.
Da ist the maximum growth. Das ist nicht nur supported. Deswegen diese ganzen Anti-Bully-Eltern, meinem Kind darf nichts passieren, ist Quatsch. Ne? Die brauchen den Challenge. Ich sage nicht, dass jedes Kind aufs Maul kriegen muss. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn keine Challenge da ist, kommt es irgendwo von woanders her. Und sei es aus der eigenen Gesundheit.
Absolut. Man braucht die Reibung.
Braucht am Ende diese Reibung und nicht, um sie zu provozieren, aber du brauchst am Ende, und du kennst es von Freunden, ne? Du hast wahrscheinlich x Freunde, von denen du zwischendurch auch Leute hattest, von denen du dachtest, was für ein komischer Vogel. Und am Ende hat die Person dir wahrscheinlich in deiner Entwicklungsprozess mehr geholfen als jetzt die, die immer da waren, ja? Und das, glaube ich, gehört zusammen. Also du willst dankbar sein für beides, für die Challenges und den Support. Wenn du jetzt jeden Tag da liest, danke, dass ich heute nur Geld verdient habe, ist doof, weil dann hast du nicht gemerkt, dass du woanders auch irgendwie was verloren hast. Weil es ist ja immer eine Transformation. Wenn du heute Geld verdienst, hast du in dem Moment Zeit in eine Dienstleistung investiert und hast in der Zeit irgendwas anderes nicht getan, ja?
Mhm. Also heißt, absolut.
The whole picture.
Ich denke nie an Geld, wenn ich an Dankbarkeit denke, weil ich nicht dafür dankbar bin. Ganz einfach. Ich bin wirklich, wie gesagt, meine Morgenroutine ist, ich bin dankbar, dass ich wach geworden bin und weiterlebe und vor allem für die Gesundheit quasi meiner Lieben. Ja, und das ist das, was mich erfüllt, weil du kannst Gesundheit nicht kaufen.
Ja, ich gehe trotzdem nochmal weiter. Ich weiß genau, was du willst. Ich bin auch 100% allein. Ich will ein bisschen reinbohren.
Ja, ist gut.
Du weißt aber auch, dass es Leute gibt, die sagen, erst mit der Krebsdiagnose habe ich richtig kapiert, worum es geht.
Absolut.
Und das meine ich eben. Deswegen so pauschal zu sagen, Gesundheit gut, Krankheit gleich schlecht, dann sind wir in dieser Polarität. Und diese Polarität, um es jetzt mal eine Spur tiefer zu legen, diese Polarität ist ja das Problem, in dem wir eigentlich stecken. Die Polarität gibt es ja gar nicht. Ne? Wie der Buddha schon sagte, das to avoid the unavoidable and to want the unattainable. Ja, das ist das Human Suffering. Es ist nicht, dass es das beides gibt, sondern dass du das eine willst, das andere weghaben willst. Ja. Und dementsprechend, ne, what you resist persists. Das heißt, wenn du was wegschieben willst, dann kommt es halt immer wieder rein. So, deswegen embrace it both. Und natürlich gehört die Krankheit als Feedback-Mechanismus, dass hier irgendwas nicht in der Balance ist oder aus dem Lot gefallen ist, mit rein. Und da das Leben eh tödlich ist, ist es auch wurscht, dass es dann auch endet. Ja, weil das ist ja eh klar. Also du hast diese Zeit auf diesem Abenteuerspielplatz, long or short, Jevity, völlig egal, Hauptsache full. Und dann hast du deine Zeit und auf dem Zeit machst du, was du willst. Ja, entweder baust du Burgen oder du baust keine Burgen. Aber du bist hier und darüber kannst du dich freuen. Wenn du jetzt da und Angst hast, da sind wir wieder da beim Thema, was soll ich denn hier machen? Hoffentlich mögen mich die anderen, hoffentlich nehmen die mir nichts weg, dann hast du halt ein Scheißleben. Ja. Das heißt, da willst du raus.
Was hervorragend dazu passt, ist Resilienz. Darüber sprichst du ja auch. Wie schaffen wir es denn, unsere Resilienz zu steigern?
Resilienz, ich würde da noch einen weiteren Begriff mit dazu nehmen. Da habe ich noch kein richtig gutes deutsches Wort, aber sowas wie Robustheit. Also Resilienz ist ja wirklich mehr der Begriff, ich habe genügend Kapazität, um wieder zurückzukommen.
Robustheit also im Sinne von Antifragilität?
Ja, irgendwo im Sinne von Antifragilität, weil das ist, finde ich, nochmal ein Aspekt, der ist auch irgendwie spannend. Natürlich willst du, also du willst Energie haben oder sag mal ein Volumen. Es ist so ein bisschen wie, Autos sind immer ein blödes Beispiel, versteht man schnell. Also ein Auto mit mehr Hubraum hat meistens auch dann ein höheres Drehmoment und kann plötzlich mal so auch mal ranpacken. So, klar, wie es mit Elektroautos ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber du kannst mit dem Aufbau, also auf, ne, du hast ja mal vorhin deine Räumlichkeiten gezeigt, wenn du jetzt mit der V2 Max zum Beispiel, da misst du ja im Grunde so eine Art die Größe des Motors, ja. Was kann deine Maschine, also die maximale Sauerstoffverarbeitungskapazität des Körpers? Die ist ja so ein Index für Fitness, sowohl von Muskeln, Herz, Lunge und Gefäßsystem und so weiter. Wenn der Motor oder das ganze, das System groß ist, dann kann man halt nicht nur mal spontan die Treppen hoch sprinten, sondern man kann halt eben auch, wenn es dann einmal umhaut, auch schneller wieder auf die Beine kommen. Ja? Also die Recovery-Zeit nach Krankheiten ist natürlich schneller, wenn ich mit einem höheren Fitness überhaupt erst krank werde. Das ist Resilienz. Robustheit ist für mich, finde ich, noch dieser Aspekt, den wir auch wollen, dass mich das kleine Ding gar nicht erst umhaut. Und das kennen wir alle. Es gibt so Leute, die sind irgendwie gefühlt immer krank. Und es gibt so Menschen, die werden irgendwie gefühlt nie krank, obwohl, wie wir ja wissen, die Viren, die Bakterien jederzeit um uns herum sind, im Körper drauf und so weiter. Das heißt, sie sind eigentlich immer da und es ist immer nur eine Frage des Immunsystems. Schlägt durch oder schlägt es nicht durch? Und das meine ich, wir wollen natürlich irgendwie ein System uns aneignen, mental wie körperlich, dass uns möglichst nicht jedes Windchen gleich umhaut. Ja? So, und das ist, glaube ich, das, wie können wir das machen? Naja, körperlich weißt du selber, mental würde ich sagen, indem genau du weißt, was du willst, damit sind dir die anderen egaler. Du machst dein Ding, du machst einfach einen guten Service. Mach einfach einen guten Service, egal was du bist. Wenn du Mutter bist, sei einfach eine geile Mutter. Mhm. Wenn du Putzfrau bist oder Putzmann bist, dann putz einfach geil. Dann mach ich irgendwie deinen Job, sondern putz richtig geil. Wenn die Wohnung richtig sauber ist, dann freut sich der entsprechende Wohnungsbesitzer und dann gibt er dir Geld und ist dankbar und empfiehlt dich weiter und irgendwann hast du eine große, weiß ich was, Putzfirma oder du besitzt ganze Immobilien, was auch immer. Also das schraubt sich immer hoch. Mhm. Und wenn du das machst, mit diesem Volumen wächst natürlich deine Resilienz. Das ist wie wenn du, ne, wenn du ein bisschen Geld auf der Kante hast, kann plötzlich mal eine große Rechnung reinkommen, die unerwartet war. Das haut dich überhaupt nicht um. Wenn du immer auf Kante genäht bist, boah, jedes Mal kommt der Steuer, ja, die Umsatzsteuer, dann haut sich fast um.
Lass uns einen kleinen nerdigen Exkurs machen, yes, weil du hast Recovery gesagt, ja, und dann denke ich immer an Peptide. Ja, die, man sieht ja ganz viel auf Social Media, irgendwie Peptide, PPC 157, TB 500, MOTS C.
SS 31.
Genau, das wäre das nächste, was ich genannt hätte. Wie schaust du da drauf?
Also, ganz ehrlich und ganz transparent, vorweggeschoben, wir dürfen es ja so nicht einsetzen.
Ja, ist kein zugelassenes Medikament.
So, ist nicht zugelassen, ist nicht mal so halb zugelassen, ist eindeutig mehr als grau. Und ich glaube, wir haben als Ärzte das Problem, dass wir es wirklich, wenn wir es empfehlen, noch viel problematischer ist, als wenn es jetzt irgendwie einen Fitnesscoach empfiehlt. Deswegen das einmal kurz vorweg. Ich glaube dennoch bei allem Hype, dass es ein sehr spannendes Thema ist, weil es einfach mechanistisch Sinn macht, dem Körper in einigen Signalfaden mit zu unterstützen. Das ist einfach nur logisch. Mhm. Ich würde das ganze Thema, das ist Wundermittel, ne, dieser ganze Oberhype, dass es jetzt alles revolutionieren wird, das war fast nie so. Einfach aus meiner Erfahrung des 52-jährigen Rückblicks, so revolutionär waren die meisten Dinge dann doch irgendwie nicht. Also da kommt was Spannendes und das ist spannend. Rein persönlich, ich selber nehme derzeit auch ein Peptid. Ich nehme das SS31, wobei ich hier jetzt keine Werbung für mache. Das hat Gründe, weil ich mich gerade sehr mit meinen Mitochondrien beschäftige und meinen eigenen Recovery-Zeiten. Das hat ja sogar auch in diesem Fall eine FDA-Approval, zumindest für einen anderen Einsatz. Und beruflich gucken Andrea und ich uns das Thema sehr, sehr intensiv an. Haben auch da jemand kennengelernt, den, vielen Dank, der uns da ein paar sehr schöne Cases gezeigt hat. Und jetzt, klar, reden alle von Anekdote und so weiter, komme ich gleich zu. Wo ich schon sehe, dass wir da ein paar Dinge vielleicht angehen können, die wir bisher wirklich so als Ärzte kaum angehen konnten. Mhm. So, also ich spüre da bei mir selber ein hohes Interesse. Ich stelle fest, dass das, was ich höre, häufig schon auch sogar bis ins Außergewöhnliche geht. Soll man deswegen durchdrehen? Nein. Aber soll man sich dem Thema offen nähern? Absolut. Auf jeden Fall. Ich vielleicht noch einen Satz, so, weil das wird dann immer gleich kommen. Evidence-based. Mhm. Wir machen ja hier personalisierte Medizin. Und das ist kein Schlagwort, sondern das ist das, was wir tatsächlich tun. Wir nehmen ein Individuum, dich zum Beispiel, gucken, wo stehst du, und gucken dann, wie können wir gewisse Dinge entweder ausgleichen oder verbessern. Mhm. Damit bist du N gleich 1. Damit bist du automatisch eigentlich raus aus der Evidence-based, die wir bisher so definieren als randomized, controlled Trial und so weiter. Das kann bei all diesen Themen nicht wirklich funktionieren. Und das müssen wir uns, glaube ich, langsam mal irgendwie mal klar machen, dass wir nicht immer das so ein Entweder-Oder sehen, sondern wir kommen jetzt plötzlich wieder in eine Welt, da wo die Medizin wahrscheinlich vor 500 Jahren mal war, wo sich Ärzte ausgetauscht haben. Ich habe hier irgendwie auf der Wiese irgendwie eine Brennnessel gefunden und die habe ich dem im Tee gerieben und scheinbar sind die Blähungen weggegangen, so ungefähr. Ja, da sind wir eigentlich wieder, ja, weil ja,
nicht ganz.
Nicht ganz, aber wir werden es nicht hinkriegen bei den ganzen Co-Foundern, die wir jetzt ja immer in den Lifestyle eingreifen, dass wir auch nur ansatzweise, selbst ich bei mir, habe ja nicht die Geduld, um es ehrlich zu sagen, um jetzt nur einen Faktor zu verändern, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte drei Sachen auf einmal machen. Ja. Ich mache ja auch Rotlicht, IHT, Peptid, Schlaf, Ernährung und alles zusammen. Ich lasse ja nicht jetzt plötzlich das eine weg, weil ich erstmal testen will, wie sich das, so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Und dementsprechend, was war es jetzt? Wird schwierig. So. Und das meine ich. Und das jetzt so in einer Gruppe wird ganz hart.
Okay. Ich glaube, ich muss einen kleinen Zusatz noch zugeben, damit unsere Zuschauer und Zuhörer nicht einen falschen Eindruck bekommen, dass alles jetzt hier experimentell ist, sondern es gibt ein paar klar definierte Leitlinien, an denen du dich mit Andrea und auch ich mich orientiere. was Blutdrucksenker angeht und verschiedene andere Geschichten. Darum geht's nicht, sondern es geht wirklich, ich übersetze es einfach nur, was du gesagt hast.
Danke.
In die Einzelbetrachtung jedes einzelnen Menschen, ja, und alles, was man mit diesem einzelnen Menschen macht, kann man nicht klinisch nochmal nachweisen, weil einfach die Population nicht da ist, sondern es ist N gleich 1, wie du sagst.
Ja, und ich komme einfach viel mehr in Einzelfallentscheidungen. Ich sage ja nicht, dass deswegen Experimente hört sich dann so an, als wenn man nur Experimente. Es gibt ganz klare Experimente, die mal abgegrenzt sind. Selbst die blöde Statinfrage, ja?
Ja.
Da fängt es ja schon an. Da haben wir Leitlinien, aber du behandelst auch grundsätzlich in der Richtung, aber du wirst am Individuum schauen.
Genau.
Weil es gibt Menschen mit den hohen Lipidwerten, die haben keine Ablagerung. Ja. Warum soll ich dem Statin geben? Und umgekehrt.
Ja, da kann man vortreffend
streiten. Da fängst du dann wirklich an. Ja. Ja, und da wird es dann halt dann so.
Und dann wird es aber auch schwierig, glaube ich. Ja. Weißt du? Weil es kann ja nicht alles ein individueller Heilversuch sein. Und wir schauen mal. Ich glaube, dann ist ganz gut, dass man sich wirklich mal zusammentut und überlegt, okay, wie kann eine Leitlinie denn.
Ich glaube, einige haben das ja ganz nett genannt, so evidence-inspired. Das fand ich irgendwie gar nicht, fand ich sehr ehrlich. Ja. Zu sagen, okay, wir haben natürlich eine Vermutung für einen Wirkmechanismus. Klar, wir haben auch eine mechanistische Idee, wie das sein könnte. Wir haben natürlich einen Kontext. Wir wissen natürlich auch, was wir irgendwie achten müssen. Und dann können wir natürlich schon schauen, ob das bei dir die erwünschte Wirkung bringt. Also das ist dann schon Wissenschaft, indem man sagt, Hypothese belegt, ja nicht, aber wir können meist nicht darauf warten, ob jetzt in dem Kontext mit dieser Ernährung, mit dem Schlafprofil, mit dem Stressprofil jemand jetzt bei dem und dem Intervention ersten wissenschaftlichen Case liefert.
Ja, absolut. So,
das wollte ich damit sagen.
Okay. Dann raus aus dem nerdigen Exkurs. Lass uns über Flexibilität sprechen, weil das kommt auch immer wieder mal in deinen Vorträgen vor. Du sagst, je mehr Menschen wir in unserem Leben haben, desto flexibler werden wir selbst. Wie meinst du das?
Also ich glaube, Flexibilität taucht ja gefühlt irgendwie immer wieder auf, ne? Dass du möchtest, jetzt nicht das jetzt so abgelutschte Wort Diversität zu nehmen, aber es ist wie eine gute Party, ne? Die ist auch gut, wenn du einen guten Mix an Menschen hast.
Ja.
Genauso wie früher hat mal ein, mit dem ich ein paar Veranstaltungen in Brüssel gemacht habe, der sagte mal, so eine Veranstaltung muss immer sein wie so ein Obstsalat, ne? Zu viel Banane ist doof, zu viel Apfel ist doof. Also so schon ausgewogen, aber irgendwie eine gute Mischung. So Flexibilität ist ähnlich, ne? Wenn du mit verschiedenen, also nimm einfach metabolische Flexibilität, ja? Also wenn du sowohl Fette verbrennen kannst, wie Proteine, dann bis zu einem gewissen Grad, aber je nachdem, was du brauchst. Je mehr je enger der Tanzbereich, desto blöder ist es eigentlich immer für den Organismus. Ne? Mhm. Wir sehen es alleine bei der Temperatur. Ne? Wir wissen mittlerweile die Effekte von Kälte und wir waren nie so. Wir sind Höhlenaffen, ja. Und im Großen und Ganzen haben wir früher, wie gesagt, wir waren auch bei den Minusgraden zum Teil ja nur leicht bekleidet. Und jetzt sind wir immer auf 21 Grad. Du gehst ins Auto 21 Grad. Es ist schon vorgewärmt, wenn du reinkommst. Dann kommt noch die Wärme von hinten und dann gehst du wieder in die Wohnung. So. Und natürlich wird damit alles relativ eng. Das heißt, die Komfortzone, in der wir uns bewegen, ist bei einigen sehr, sehr überschaubar. Ja? Und dann ist die Wachstumszone immer gleich, macht es immer gleich Knack. Ja? Und das meine ich mit auf allen Bereichen. Ob das eine soziale Flexibilität ist, es macht halt einfach einen Unterschied, wenn du die immer nur mit deinesgleichen umgibst. Es ist sehr hilfreich, mal mit denen und mit dem Spektrum umzugehen. Und genauso ist es auch den Gedankenmodellen. Wenn du immer nur in dem Gedankenmodell bist oder nur in der Religion oder nur in dem Dogma, dann ist die Welt enger. So, und das ist völlig berechtigt, wenn du das machen möchtest. Aber für dein eigenes Weltbild oder für dein eigenes Leben hast du mehr Spektrum, mehr Volumen, mehr Flexibilität, wenn du einfach verschiedene Eindrücke reinlässt.
Ja. Es gibt ein hervorragendes Buch, The Comfort Crisis. Behandelt genau dieses Thema, dass wir uns es sehr komfortabel machen. Es ist, wie du sagst, das Auto ist vorgeheizt, 21 Grad, zu Hause zwei Schritte, dann bist du im Auto, dann hat es wieder 21 Grad, im Sommer die Klimaanlage und. Und dass wir uns permanent in einem komfortablen Bereich befinden, der uns gar nicht mehr stresst. Und wir diesen Stressor eigentlich brauchen, um antifragiler zu werden jetzt.
Ja, und wir haben es ja eigentlich. Auf der anderen Seite sind die meisten von uns dauergestresst. Ja? Also wir vermuten das, was die Natur uns so nicht mehr bietet, also sprich den Tiger und den Löwen und so weiter, den haben wir ja meistens irgendwie abgeschafft oder ausgemerzt. Und dann sind die ganzen Stressoren plötzlich natürlich oft abstrakter Natur. Ne? Das ist dann der Post, es ist die E-Mail, es ist der Anruf, es ist der Gedanke, es ist die To-Do-Liste, ich müsste noch, ich könnte noch. Und dementsprechend sind die meisten dann doch sehr, sehr, sehr viel in diesem Sympathikotonus übersetzt, also im Flucht- und Angriffsmodus. Und das entsprechend diese Psychologie der Wahrnehmung einer Bedrohung führt natürlich physiologisch, also Psychologie führt zu Physiologie und Physiologie führt zu Pathologie. Sprich, wenn die Physiologie, also sprich deine ganzen Prozesse halt permanent in diesem Angriffsmodus im Grunde geschaltet sind, dann entsteht halt Pathologie. Ja. Und das kann ich natürlich wieder zurückbilden. Aber wenn es halt zu weit gegangen ist, ist halt immer umso schwieriger, da wieder auch rauszukommen. Ja? Und das zu verlernen, dass nicht alles Bedrohung ist, das ist eigentlich die große Aufgabe, die wir meistens lösen. Das ist die paar Supplements und die paar Interventionen, die wir empfehlen, die sind ja eigentlich relativ banal. Mhm. Meistens ist es ja, dass wir den Chef oben, den Mind is the Boss, da irgendwie mit an der Wahrnehmung drehen müssen, dass nicht alles bedrohlich ist. Ja. Das ist total entspannt hier gerade. Ne? Ich muss jetzt gar keinen Stress haben. Also auch das selbst stimmt. Die Kamera, die hier vor uns steht, die macht ja nun wirklich nichts. Also,
nee, die beißt dich
die beißt nicht, nee. Die zwickt nicht. Ich ganz entspannt im Parasympathikus sitzen und mein Mittagessen hier verdauen.
Das stimmt. Wenn jetzt jemand sich antriebslos oder orientierungslos fühlt, energiearm, was wäre so der erste Schritt in Richtung mehr Fulgevity?
Ich glaube, man braucht oft beides. Also wie gesagt, Mind is the Boss. Am Ende, wenn du gar keine Klarheit hast oder dich hast in Unklarheit bringen lassen von anderen, was du hier überhaupt sollst auf diesem Planeten, und ich vermeide bewusst das Wort Purpose, weil das so ein bisschen misused wird, können wir, wenn du willst, auch noch drüber reden, aber dieses doch so eine Art, wie gesagt, individuellen Auftrag ist es nicht, das hört sich nach Pflicht an, aber ein individuelles Beitragsidee. Du bist ja hier, um irgendwas beizutragen, alles sein, ja. Kann sein, dass du gut singst, kann sein, dass du gut Musik machst, kann sein, dass du Bilder malst, kann sein, dass du einfach nur spielst, kann sein, dass du, jeder kann irgendwas, und dadurch, dass wir viele sind, kann man das auch überlappend, also jeder kann was Ähnliches, aber jeder kann es auf seine Art in einer Kombination besonders, und wenn er oder sie das irgendwie weiß und zu schätzen weiß, dann kann man in diese schon mal erwähnte Positivspirale kommen, und das geht nur so, also du möchtest Selbstwert empfinden. Das größte Problem der meisten Menschen, sie haben keinen Selbstwert. Abgesehen davon, was wir vorhin hatten, sie wissen nicht, wer sie sind, haben sie keinen Selbstwert. Wie kannst du Selbstwert bekommen? Da war der liebe Gott oder wer immer da war, sehr, sehr gerecht. Er hat gesagt, Selbstwert kann man nicht kaufen. Kann man auch nicht erben. Kann man nicht. Im Gegenteil, komme ich gleich zu. Selbstwert musst du immer wieder anfüllen, anreichern. Und das geht nur, indem du einen Beitrag leistest, für irgendjemand anderes. Das muss nicht eine Person sein, es kann auch ein Tier sein, es könnte auch eine Pflanze sein, es kann auch was ganz Abstraktes, die Sternwelt sein, theoretisch. Aber du musst irgendwas leisten, wo eine andere Seite eine Art von Wertschätzung dir geben wird. Und diese Wertschätzung, die du dort bekommst, ist nicht, weil du Wertschätzung willst, sondern du willst diese Wertschätzung empfangen, damit dann daraus selbst Wert entsteht. Das ist eigentlich dein Usability-Barometer. Ja? Wenn du keinen Selbstwert hast, bist du auch nicht nützlich. Ist so. Sonst hättest du es. Also bring dich ein. Und wenn du jetzt sagst, jemand ist antriebslos, dann ist der in der Regel depleted vom Selbstwert, weil er oder sie eben keinen richtigen Beitrag für sich identifiziert hat. Und das kann auf jedem sozialen Niveau sein. Das kann auch sein, dass es ein Erbe ist, der gerade nicht richtig weiß, wie er seinen Beitrag leisten soll. Weil er hat zwar die Bankausbildung gemacht, wollte aber nie richtig Banker sein, also weiß es auch nicht zu schätzen, selbst wenn er da gar nicht so schlechten Job macht. Er wollte eigentlich vielleicht, sage ich mal, jetzt ein krasses Beispiel, vielleicht lieber Gitarrist sein und fühlt sich deswegen scheiße, weil er eigentlich Gitarrist sein möchte oder Gitarre spielen will, um anderen Leuten halt über die Bereitstellung von Frequenzen in eine gute Stimmung versetzen möchte. Stattdessen macht er nur Finanzberatung. Dann kann er auch beim ganz vollen Bankkonto ganz leer sein an Selbstwertgefühl. Und wenn er dann diesen Beitrag nicht hinkriegt, den er und andere schätzen, entsteht kein Selbstwert. Und das ist eigentlich der mentale Problem der Antriebslosigkeit. Und dann gibt es natürlich noch eine körperliche, die natürlich meist dann die Folge ist, wenn ich sehr lange im leeren Selbstwert rumlaufe, dann ist irgendwann natürlich auch meine körperlichen Ressourcen aus. Manchmal ist natürlich der Körper so leer geräumt, dass ich auch am Körper erstmal wieder anfangen muss. Und da helfen dann schon Blutbild, gucken, Mikronährstoffe und alles drum. Und wenn natürlich alle Vitamine fehlen, Vitamin B wissen wir es an, so viel Prozessen, Magnesium und so viel Prozessen beteiligt, wenn das einfach fehlt, dann kann ich mir auch sonst was gesund meditieren da und Selbstwertgefühl ohne Ende haben, dann läuft auch die Maschine nicht. Correct. Dementsprechend muss ich schon immer beides machen. Ne? Reiter und Pferd muss ich versorgen. Aber wenn der Reiter nicht will, ist das schnellste Pferd nicht gut. Und wenn das Pferd nicht kann, kann auch der Reiter nicht reiten. Also muss ich, jetzt bildlich gesprochen, dem Pferd auch mal auf die Sprünge helfen. Und das kann ich natürlich tun, indem ich die Defizite ausgleiche und dann meistens in die Bewegung gehe. Fast immer ist es Bewegung. Ja. Also fast immer ist es neben einem guten Schlaf natürlich, schlaf dich gut aus, iss was Anständiges und geh raus, mach was, dann wird das schon.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, möchte ich ein Triggerwort loswerden. Purpose, du hast es selbst gesagt.
Also Purpose wird halt gern für Seminare genutzt und das ist, glaube ich, als Marketing-Idee auch ganz gut, den Leuten immer dieses Gefühl zu geben, sie hätten sowas, sie müssten was ganz Besonderes sein. Das meine ich einfach, da sind wir eigentlich mit eingestiegen. Ne? Wenn ich den Leuten suggeriere, du musst deinen USP finden, dann führe ich sie natürlich bewusst in die Irre, weil sie sind der USP. Du bist unique. Wenn du jetzt anfängst, selber einen USP zu suchen, das ist so ein bisschen, du hast die Schlüssel in der Tasche und wenn du jetzt anfängst, deine Schlüssel zu suchen, dann weißt du ja nicht, wo sie sind. Du hast sie ja in der Tasche. Das heißt, du bist schon einzigartig. Das heißt, wenn ich mit diesem Purpose diese Einzigart-Suche, dieses Find Your Destiny, die Leute auf den Weg schicke, der zwar dadurch gehen Hinweis sind, dass der so frustrant ist, dass sie so lange suchen, bis sie wieder bei sich ankommen, ist das als probates Mittel schon ganz gut. Das benutzt das jeder Guru, benutzt diesen Weg. Am Ende gibt er ihnen Aufgaben, die du nicht erfüllen kannst, um dann festzustellen, ich muss gar keine Aufgabe lösen. Aber dennoch, wenn man das jetzt mal auseinander zerreißen möchte, dann würde ich das Purpose in dem Sinne zerreißen, im Sinne von, dass du irgendwie jetzt so einen Auftrag hast, eine Mission hast, du musst hier was erfüllen. Nein, du möchtest hier eine gewisse Energie in diese Welt bringen. Und wenn du das tust, dann fühlt sich das für dich und andere super an. Und dann wirst du davon automatisch mehr machen. Das ist keine Pflicht, das ist keine Duty, da ist kein Purpose, da ist kein Auftrag dahinter. Ich glaube, Herr Elon Musk hat Bock, Raketen zu bauen. Sonst macht man so eine Idee nicht. Natürlich ist er auch irgendwo durch irgendwas vielleicht getrieben, aber das Grundinteresse ist, ich möchte dafür sorgen, dass die Menschheit da hinkommt. Das lassen wir ihm einfach mal. Und da hat er eine Freude dran, da ist er auch relativ erfolgreich mit so. Und das ist, um jetzt nicht ihn als da Role Model zu nehmen, das wäre Quatsch, aber würde der jetzt sagen, es ist mein Purpose, dann ist es wieder so dieses be the best version of yourself. Da ist schon wieder das Negative, da bist du schon wieder im Defizit.
Genau, weil du ja nie gut genug bist.
Ist ja nie gut genug, ja, weil du kannst ja immer besser sein in allen. Und deswegen, du bist unique, du bist einzigartig, du bist wunderbar, so wie du bist. Und du kannst natürlich besser werden in dem, was du ausprägen möchtest, um einfach in diese Leadership zu kommen. So da der Autorität zu werden, die du theoretisch sein kannst. In dem, was dich speziell macht.
Meine letzte Frage. Was möchtest du unseren Zuschauern mitgeben? Welche drei Tipps?
Oh, die berühmten drei Tipps.
Genau. In Richtung Fulgevity, um quasi dein Kunstwort wieder zu bemühen.
Also ich finde das Wichtigste, okay, jetzt das ist wirklich mal aus der Hüfte. Ich finde die Überlegung, also wenn ich ein Seminar mache, fange ich gerne an mit den Überlegungen, ich habe mal ein Hospiz mit aufgebaut, dass das Leben endlich ist, ist sehr hilfreich. Ich würde euch bitten, reflektiert doch mal wirklich, dass das Leben irgendwann endet. Und das heißt, das macht automatisch die Zeit so wertvoll. Das ist so wie so ein gutes Kunstwerk, das kann nur auf einem gewissen Rahmen entstehen. Wenn du sagst, du kannst die Wand voll schmieren, entsteht meist nichts Geiles. Sondern du musst irgendwie sagen, auf dieser Fläche malst du jetzt. Und das ist dein Leben, das ist geil. So, das ist Punkt 1. Du musst irgendwie begreifen, dass das Ding, you only live once, um es mal simpel zu sagen. YOLO. Zweiter Punkt. Versuch jetzt nicht da und special zu sein, was wir eben jetzt schon umrissen haben. Vertrau doch einfach mal daran, dass du das bist, der du bist und das reicht. Und jetzt kannst du gucken, was kannst du, was willst du, wo ist deine Energie? Und da hast dein ganzes System, sagt dir das. Also überall da, wo du mehr Kraft hast, als du vorhattest. Also wenn ich mit dir hier sitze, mir geht's jetzt besser als vorher. Es macht mir Spaß, gibt mir Energie. Mhm. Nur noch 2 Stunden hier quasseln. Ja?
Ja, könnten wir.
Könnten wir, theoretisch. So, das heißt, hier bin ich richtig. Wenn es mich drained, bin ich hier falsch. Punkt. Ja. So, also finde deinen Weg, wie du da in deine Energie kommst, ohne dass du down special sein willst. So, und 3, beweg deinen Arsch. Also der liebe Gott hat fast jede Art von Growth hinter dem Schmerz versteckt. Also du musst fast immer seek pain, find pleasure, while seek pleasure, find pain. Also du musst meistens die Komfortzone verlassen und das fühlt sich meistens erstmal unkomfortabel an, um dann wiederum sie zu vergrößern. Und dieser pulsierende Effekt, rein, ausruhen, recovern, schlafen, wieder raus. Werd nass, werd kalt. Versuch nicht, einfach nur eins zu wollen. Dieses einfach immer nur, ich soll schön sein, positive thinking. Nee, du embrace it both. Das Leben ist ein Konzert. Du willst die tiefen Töne, du willst die hohen Töne. Du willst mal traurig sein, du willst mal ganz depressiv sein. Das gehört alles mit dazu, um es auch wirklich in der gesamten Breite des Lebens irgendwie erfahren zu können. Und dann mit dieser Kostbarkeit, dass dein Leben endlich ist, überleg dir, wie du deine Zeit verbringen willst. Welche Erlebnisse willst du kreieren? Was brauchst du für eine Gesundheit? Was brauchst du für Geld? Was willst du machen? Warum machst du das? Schieb das nicht vor dir her. Mach das nicht so, weil die anderen das so sagen. Es muss überhaupt nicht sein. Mach dein Leben, deine Abenteuer.
Sehr schön. Guido, ich danke dir vielmals. Das war sehr schön.
Viel zu kurz.
Aber es heißt ja nicht, dass wir nicht noch einen zweiten Teil machen können demnächst und noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Ich glaube, das ist es ist ganz wichtig, was du tust, auch wenn es bei dir in einer quasi in einer Reihenfolge vieler N gleich 1 Behandlung ist oder Begleitung. Es ist ganz wichtig, weil du wesentliche Themen ansprichst. Selbstwertgefühl, Selbstzweifel, positive Energie und wie der Mensch halt eben aus dieser negativen Spirale rauskommt. Du hast in den drei Tipps zum Schluss wirklich viele wesentliche Themen angesprochen. Wenn du dir bewusst bist, dass das Leben endlich ist, dann ist die Sorge, die du jetzt aktuell hast, und es gibt ernsthafte Sorgen, ja, aber ich sag mal 99% aller Sorgen, die nicht ernster Natur sind, sind eigentlich völlig irrelevant. Ja, und einmal dahin zu kommen, zu bemerken und sich dann immer wieder daran zu erinnern, morgen habe ich das schon wieder vergessen, ja, das Gute wie das Schlechte, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um einfach befreiter zu leben und ein angenehmeres, volles Leben zu haben. Also von daher danke ich dir sehr viel, sehr, sehr viel.
Egal.
Sag mal das so?
Sehr viel. Kann man sagen.
Viel. Danke dir sehr, so rum. Und viel für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke dir, Hardy.
Die Fakten der Folge. Von Guido wissen wir, Gesundheit ist mehr als Biologie. Freude, soziale Beziehungen und Sinn haben einen messbaren Einfluss auf unsere körperliche und mentale Gesundheit. Energie ist dabei auch eine zentrale Währung, sowohl mental als auch körperlich. Wer seine Energie versteht und schützt, schafft die Basis für Resilienz und Leistungsfähigkeit. Und ganz wichtig, Selbstwert entsteht oft im Miteinander. Wer für andere einen Wert schafft, stärkt nicht nur soziale Verbindungen, sondern auch die eigene Gesundheit. Random Reminder. Random Reminder, dein Ruhepuls ist ein Gesundheitsmarker. Ein normaler Ruhepuls liegt etwa bei 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Studien zeigen, ein dauerhaft erhöhter Ruhepuls über 80 Schläge pro Minute kann mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Mortalität assoziiert werden. Regelmäßige Bewegung kann den Ruhepuls um 5 bis 15 Schläge pro Minute senken. Das ist also ein messbarer Effekt auf deine Herzgesundheit. Also mein Random Reminder heute, dein Puls ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Marker für dein Herz-Kreislauf-System. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hardy Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.